Ja, es freut mich, dass ihr da seid heute Morgen. Die heutige Predigt gehört ja zu dieser Serie Unwichtig, wichtig. Wir haben zuletzt schon Predigten gehört, zwei. Und dort ist es echt darum gegangen, dass Jesus drei Gleichnisse erzählt hat hintereinander. Und das ist nicht so speziell, aber es sind drei Gleichnisse genau zum gleichen Thema gewesen. Es ist dort wirklich darum gegangen, Suchen und zu finden. Und das zeigt uns, wir haben es einmal herausgeschafft, dass Gott ist das Wichtigste, die Menschen zu suchen in der Verlorenheit und sie zu retten für die Ewigkeit. Und heute geht es jetzt darum, wie können wir das machen? Und ich möchte jetzt nicht irgendwie Tipps geben, wie man ein bestes Gespräch führt oder irgend so, sondern ich möchte ein bisschen allgemein bleiben, aber dann schon auch konkret. Aber es geht mir wiederum, wie sollen wir denn leben, dass das passieren kann? Was ist wichtig? Und die Antwort ist eigentlich der Titel der Predigt. Wichtig ist Leben im Glauben. Okay, jetzt wie macht man denn das? Wie lebt man im Glauben? Wie geht das? Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, die ich enorm genial finde. Schon jemand angesprochen hat und es ist ein Paradebeispiel, wie man im Glauben lebt. Ich möchte heute einmal mit Ihnen in die Geschichte. Die Situation ist die, dass die Philister haben Israel besetzt, belagert. Der Saul, der König Saul von Israel, hat sein Heer zusammengezogen. Aber die Philister sind derart in der Übermacht, dass viele der israelitischen Soldaten Angst bekommen haben. Und sie haben sich so ein bisschen davon geschlichen, weg vom Heer. Und das heisst, sie haben sich versteckt in den Bergen. Irgendwo in die Löcher verkrochen. Und das Heer vom Saul ist geschrumpft auf 600 Männer. Also das ist eigentlich ein Witz, oder? Das ist ein Selbstmordkommando gewesen. Die noch da waren, also die sind enorm mutig gewesen eigentlich. Das heisst, dass der Saul dann dort eigentlich nichts gemacht hat, in Gibea ist er gewesen und hat nichts gemacht mit seinem Häufchen Soldaten. Er ist unter einem Granatöpfelbaum gelegen. Das tönt noch gut, oder? Unter einem Granatöpfelbaum, das ist das Beste am Ganzen. Der Jonathan, sein Sohn, der ist unruhig geworden. Kribbelig geworden. Und dann hat er zu seinem Waffenträger das gesagt. Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Gottlosen. Der hat so gestresst, dass die Gottlosen, wo Gott verlacht haben, dass die so eine Macht hatten. Und hat gesagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. So ein empfindlicher Waffenposten, der hat ungefähr so um die 20 Leute gehabt. Und der Jonathan, der hat mit Gott ein Zeichen abgemacht. Er hat mit ihm abgemacht, wenn wir anlaufen und die Philister, die sehen uns, die sind auf einer Erhöhung oben gewesen. Und dann sagen, jetzt bleibt stehen, wir kommen zu euch runter. Dann wäre es nicht so gut. Dann hat Gott sie nicht geschickt. Dann müssen sie schauen, dass der Heil rauskommt aus dem Ganzen. Wenn aber dann die Philister würden sagen, oh, kommen zu uns rauf. Dann wissen sie, Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Und so sind also der Jonathan und der Waffenträger sind auf die Philister zugelaufen, auf den Waffenposten. Mega mutig. Und dann haben die Philister runtergeschaut und gespottet. Seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt haben. Kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Ja, sie sind dann schon aufgekommen, aber die Lektion ist auf die andere Seite gegangen. Es ist dann nicht lange später, sind dann 20 von denen erschlagen am Boden gelegen, weil Gott sie in die Hand gegeben hat, vom Jonathan und seinem Waffenträger. Und dann ist etwas Übernatürliches passiert. Es wird beschrieben, dass die Erde anfängt zu beben und zittern. Also Gott hat den Mut von diesen beiden Männern bestätigt. Das ist eindrücklich. Und ich denke, für die beiden Männer muss es enorm eindrücklich gewesen sein, weil sie gemerkt haben, Gott steht hinter uns. Und da ist ein Schrecken von Gott über das ganze Heer der Philister gekommen, heisst es. Und es ist ein Tumult ausgebrochen bei den Philistern, ein riesen Durcheinander. Und sie haben sich angefangen, gegenseitig zu bekämpfen. Es hat ein Getümmel gegeben und einen Lärm hat es gegeben. Eben so ein Kriegszeugs halt. Und das hat Aufmerksamkeit vom Saul geweckt, der ist unter seinem Granatöpfelbaum aufgewacht, ist aufgenickt und hat mitbekommen, dass da etwas abgeht. Und hat dann seine Truppe ein bisschen gemustert und wer hat gefehlt? Sein eigener Sohn und sein Waffenträger. Und dann ist der Tumult noch grösser geworden, heisst es. Und da hat der Saul irgendwo Mut bekommen. Und ist mit seinen 600 Leuten, hat er die Übermacht der Philister dann angegriffen. Das heisst, er ist mal angegangen und als sie gekommen sind, haben sie gesehen, dass die sich gegenseitig erschlagen haben. Das war ein Zeug. Und es war so, dass sogar Hebräer Israeliten hatten, die bei den Philister mitgekämpft haben. Die haben die Seite gewechselt. Aber wo jetzt das passiert ist und der Tumult ausgebrochen ist, haben die Hebräer wieder zurückgewechselt auf die Seite, die sie eigentlich hergehört haben. Und haben dann mitgekämpft. Dann war es so, dass die Lage, die Situation, durchgedrungen ist bis ins Gebirge rauf, in die Löcher rein, wo die verängstigten Israeliten sich versteckt haben. Und sie haben mitbekommen, was geht. Und dass die Philister flüchten. Und da sind sie aus den Löchern rausgekommen und haben gesagt, ja, wir haben es schon immer gewusst, wir kämpfen, wir gewinnen. Und sind dann auch angegriffen, oder? Immerhin sind sie dann auch mal gekommen. Und dann hat dann Gott Israel einen riesigen Sieg geschenkt. Die Philister haben eine mega Niederlage eingesteckt und alles ausgelöst, weil der Jonathan im Glauben gelebt hat. Komm, lass uns hinübergehen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Das ist Leben im Glauben. Das ist es. Wer im Glauben lebt, der wartet nicht, bis der Sieg sichtbar wird, bis er etwas macht, sondern er wird aktiv schon voran. Er steht auf, er versucht etwas. Er probiert irgendwo, er hat eine offene Tür, die Gott aufgemacht hätte. Der Jonathan, der beeindruckt mich. Der beeindruckt mich echt. Er hätte nicht das ganze Heer mitnehmen in den Kampf. Wäre viel einfacher gewesen, menschlich gewesen. Aber was er können, hat er gemacht? Irgendwo in einer Ecke vom findlichen Lager ein Gefecht anzetteln. Und der Glaube hat Gott belohnt. Der Glaube von Jonathan und seinem Waffenträger war alles, was Gott gebraucht hat, um die Feinde von Israel zu besiegen, um mit ihnen fertig zu werden. In dieser Geschichte haben wir vier Gruppen von Menschen. Und zwar ist das mal der Jonathan, dann der Waffenträger, dann das dritte ist der Saul mit seinen Soldaten, die bei ihm waren. Und das vierte, das sind die verängstigten Soldaten, die geflüchtet sind in die Löcher. Und ich möchte mit euch mal die vier Gruppen ein bisschen anschauen. Zuerst haben wir den Jonathan. Der hat es sich nicht unter einem Granatäpfelbaum gemütlich gemacht. Der hat gesagt, nein, sicher nicht. Er hat Initiative ergriffen für Gottes Sache. Er hat dem riesigen Heer der Philister eigentlich nichts entgegenzusetzen gehabt. Aber er hat Gott vertraut, dass er etwas machen kann. Er hat gewusst, dass das feindliche Heer, das so gross ist, das kann Gott doch nicht daran hindern, etwas zu machen. Und Gott hat ihm ein Zeichen gegeben und er hat genau gewusst, nach dem Zeichen hat er gewusst, wir sind da im Namen von Gott. Und er hat uns den Sieg gegeben. Das ist Leben im Glauben. Dass man aktiv wird und abcheckt, ob Gott etwas will tun. Und zwar egal, wie gross die Erfolgsaussichten sind menschlich. Wenn er auf die menschliche Ebene gegangen wäre, hätte er niemals gemacht, was er da gemacht hat, Jonathan. Und das Bewegendste in diesem Text, das finde ich echt, der Satz, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Ich finde den Satz genial. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Er wird aktiv, weil er weiß, Gott kann etwas. Und er rechnet mit seinem Lenken. Und wisst ihr was? Wenn ihr euren Glauben wollt beleben wollt, dann müsst ihr es auch so machen. Dann müsst ihr aktiv werden. Vielleicht will der Herr etwas tun. Durch dich. Wir sind ja seit einiger Zeit am Suchen von neuen Räumlichkeiten als Mietobjekt. Wir haben lange Zeit sind wir um Miete gegangen und letztes Jahr ist der Gedanke gekommen in der Gemeindeleitung, ja, hey, vielleicht will Gott ja uns ein Eigentum geben. Wieso prüfen wir nicht einmal das? Vielleicht will der Herr etwas für uns tun. Ich meine, warum nicht? Sollte Gott etwa zu wenig Mittel haben? Sollte er ihn überfordern? Ich denke an die FG Summiswald. Ich habe das Beispiel auch schon erwähnt. Denen hat Gott die Möglichkeit gegeben, die katholische Kirche vor Ort zu kaufen. Das Gebäude, also nur das Gebäude natürlich. Das Gebäude von der katholischen Kirche zu kaufen. Und die haben nicht mehr Geld gehabt als wir jetzt. Oder ich denke an die FG Altdorf. Das ist eine Aufbaugemeinde und Gott hat einen gläubigen Investor irgendwie aufkreuzen lassen. Und er hat dann ein Gebäude angestellt, mitten in Altdorf, mit einem Supersaal, mit einem Restaurant. Wenn ihr mal ins Tessin fahren, könnt ihr dort raus bei Altdorf einen Kaffee trinken. Effige Altdorf hat ein Restaurant. Mit einem Indoor-Spielplatz. An bester Lage. Und wenn sie das nicht probiert hätten, und dann würden sie heute auf den Stuhl hocken und sagen, schenke uns doch bitte neue Räume. Sie haben etwas probiert. Ich denke an die FG Weil. Die haben jetzt die Gelegenheit, ein Gebäude zu kaufen und innerhalb von 7 Wochen hat Gott ihnen über 1,5 Millionen Franken gegeben. In Zusagen, das sind mal Zusagen hauptsächlich von Spenden und von Darlehen. Ey, Hammer. Gott kann. Menschlich gesehen, oh nein, keine Chance, suchen. Nein, das geht leider nicht. Wissen Sie, ob das Gott bei uns macht, weiss ich nicht. Ach, keine Ahnung. Es geht jetzt gar nicht darum, ob es schon weiss oder nicht. Der Matthias Maurhofer, dort mal FG Sumiswald, stell dir mal vor, der hat mal probiert, ein Hotel zu kaufen. Für die Jugendarbeit, für Jugendlager durchzuführen. Und es hat nicht geklappt. Er hat gesagt, ich probiere es. Vielleicht will Gott etwas machen für uns. Und Gott hat gesagt, nein, das ist jetzt nicht dran, Matthias. Vielleicht wird es mal, keine Ahnung. Also wir wissen nicht, was dran ist, aber wir wollen es probieren. Und ich möchte euch so Mut machen. Probiert. Werdet aktiv, die Sachen abchecken, ob Gott etwas will tun. Auch in Bereichen, wo vielleicht das Übliche sprengt. Und wisst ihr, dass wir das können und machen, braucht es Impulse. Müssen wir uns von Jesus inspirieren lassen. Und ich meine das in dem Sinn, dass wir offen sind für Impulse im Alltag, wo Gott uns wie etwas aufs Herz legt. Und das können ganz sachte, ganz feine Gedanken sein, wo man denkt, ja, das ist jetzt einfach mein Gedanke. Gott hat dem Jonathan den Impuls gegeben, aufzustehen und mit seinem Waffenträger auf den Posten zuzugehen. Wenn wir uns bewusst für die Führung von Gott ausstrecken, wenn wir ihn darum bitten, uns Impulse zu geben, ich bin überzeugt, dass er das macht. Klar, dann muss ich unter einem Granatäpfelbaum vorkriechen, mein schönes, bequemes Mättchen verlassen und hoffen, das ist klar. Aber dann kann ich geniale Siege erringen. Und ich denke jetzt, wir müssen nicht anfangen und warten auf die grossen Glaubensimpulse, bis Gott mir zeigt, oh, wo das neue Gebäude steht von der FG Bülach oder so. Also wenn ihr den Impuls habt, könnt ihr auch kommen. Aber es darf ganz im Kleinen anfangen. Vielleicht ist es sogar gut. Irgendwo mitten im Alltag. Und kürzlich hat mir Thomas Lehmann so ein Beispiel erzählt, wie er das erlebt hat. Und ich habe gedacht, ja, genau um das geht es. Das sind genau so Beispiele, dort müssen wir anfangen, offen werden. Und ich habe Thomas gefragt, komm doch mal führen, Thomas. Und habe ihn gefragt, dass er uns das Beispiel erzählt oder auch zwei Beispiele, einfach wie er das erlebt hat. Und danke, Thomas, dass du das einfach jetzt kurz machst.
Ja, es ist am.
Ist schon angestellt.
Es war am 29. Dezember, letztes Jahr. Und ich habe unserem Kirchencoiffeur angerufen, Enzo. Und er gesagt, hey du Enzo, zwischen nach einem Jahr hast du irgendwie noch einen Termin frei, wo ich bei dir vorbeikomme zum Haarschneiden. Und dann hat er gesagt, ja mal, ich hätte gerade noch heute Vormittag etwas, am Dienstag ist das gewesen, ich hätte auch am Nachmittag noch etwas, oder sonst auch später in der Woche, wenn du willst kommen. Und er hat gesagt, ja, ich komme gerade am Morgen. Und ich bin dann am Morgen zum Enzo gegangen, Melfi. Und ich bin in den Coiffeursalon reingekommen von Enzo und ich habe gemerkt, er war gerade am Telefonieren und hat jemandem gerade einen Termin abgesagt, weil er kurzfristig weg muss. Und dann hat er das Telefon abgehängt und dann hat er mir Hoi gesagt und hat mir dann eben erzählt, dass sein Vater in Italien gesundheitliche Probleme hat und dass Carmela und Enzo jetzt heute Nachmittag werden auf Italien fahren, die zig hundert Kilometer zu seinem Vater. Und ich habe gemerkt, das macht dem Enzo mega schwer. Erstens Weihnachten, Neujahr, hat vielleicht auch ein paar freie Tage mal gehabt. Und zweitens auch die Ungewissheit, die Situation mit seinem Vater, wie geht es weiter, was können wir dort machen. Einfach eine grosse Ratlosigkeit. Und dann hat er mir natürlich abgeschnitten. Ich bin auf den Stuhl gehockt. Und ja, wir haben nochmal zwei, dreimal auch das Thema so ein bisschen angeschnitten. Und er hat dann, glaube ich, auch noch während der Zeit oder ja, noch Kunden müssen absagen. Und dann habe ich einfach so das Gefühl, ja, was kann ich jetzt da machen? Was soll ich machen? Was ist dran? Und ich habe das Gefühl, ich könnte nachher noch für den zu beten. Und dann sind wir dann langsam fertig gewesen, die Hörer sind kürzer geworden. Und ich habe so, ich meine, das sind dann so Momente, wo man so hin und her gerissen ist, ja, sollen wir jetzt? Ist das nicht irgendwie doof? Ist das nicht irgendwie vorig oder so? oder ist jetzt das wirklich dran? Und dann habe ich dann gezahlt und dann habe ich gesagt, hey Enzo, ich würde gerne für dich beten. Und dann haben wir das dort im Waffensalon gemacht. Ich habe für den Enzo gebetet, für die Situation mit seinem Vater, dass er mit der Carmela gut dort auf Italien kommt und dass einfach eine gute Lösung gefunden werden für seinen Vater auch. Und dann hat der Enzo mir nachher einfach gesagt, das hat ihm mega gut getan, es sei jetzt gerade einfach der gut, ja, es sei ihm einfach mega gut getan, dass ich jetzt das gemacht habe für ihn. Und das war für mich so eine Situation gewesen, so ein Erlebnis, wo ich habe gesagt, hey, zum Glück habe ich auf die Stimme gehört und habe einfach für den Enzo gebetet. In dem Moment. Und es ist einerseits ist das ein geniales Erlebnis, dass ich auf diesen Impuls gehört habe, aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht die grösste Klammer, ich meine, wieso bin ich genau an dem Dienstag noch vor dem Mittag beim Enzo im Coiffeursalon gewesen? Und das ist einfach unser Gott, der das möglich gemacht hat. Und ja, für das möchte ich ihm auch alle Ehre geben. Ein zweites Beispiel, das ich euch auch noch kurz weitergeben möchte, ist, am 27. Januar von diesem Jahr war eine Arbeitswoche für mich, die ziemlich einfach total streng war. Ich hatte schwierige Mitarbeitergespräche, viel gearbeitet in dieser Woche. Und ich habe eigentlich normalerweise am Mittwochnachmittag auch frei. Und der Mittwoch war auch noch gerade mein Geburtstag. Und ich habe aber schon morgen gewusst, ich muss dann am Mittwoch eh länger im Geschäft bleiben. Ich muss die Sachen noch fertig machen, wenn ich da dran bin. Und ich bin dann irgendwie so um die halbe fünf oder so bin ich dann daheim gewesen. Und ich bin einfach zuerst mal so ein bisschen ausgepumpt in der Küche gestanden bei der Doris. Ich weiß es noch. Ich bin so, was soll ich jetzt? Und so, das war der Nachmittag, völlig irgendwie leer. Am Abend war noch Bibel- und Gebetsabend. Und ich habe dann Doris gesagt, ja, wir sind glaube ich schon letztes Mal nicht gewesen. Wäre es nicht wieder mal dran, dass wir mal wieder würden gehen und so. Und aber ich mag es so nicht. Und dann hat Doris mir gesagt, ja, du hast noch das Kind baden heute Abend. Und von der ich mag nicht, ich gehe auch nicht. Ich helfe dir Kind baden heute Abend. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt einfach noch eine frische Luft haben. Und bin dann einen kurzen Spaziergang gemacht. Und wenn ich so gehe spazieren, bin ich einfach so, entweder bin ich einfach sehr offen. Ich sage das Gott auch, wenn ich unterwegs bin. Ich bin offen für das, was du mir willst sagen. Ich möchte einfach auch irgendwie offen sein für dein Reden. Oder manchmal spät ja in dieser Zeit. Und dann bin ich unterwegs gewesen und dann habe ich, irgendwie ist es mir plötzlich einfach besser gegangen. Die grosse Last vom Alltag ist irgendwie abgefallen von meinen Schultern. Und ja, ich habe irgendwie auch gemerkt, ich bin irgendwie befreit von dem Ganzen, was mich belastet. Und dann habe ich plötzlich so den Impuls bekommen, ja, eigentlich heute Abend Bibel und Gebetsabend, jetzt geht es mir eigentlich wieder ein bisschen besser, als ich das eigentlich gedacht habe. Eigentlich wäre das vielleicht schon dran und eigentlich möchte ich auch, ich glaube, ich gehe heute Abend durch. Und dann bin ich heimgegangen und hat Doris gesagt, sie ist gerade auf dem Sofa gehockt mit unserer Malia, mit der Kleinen, hat sie gestillt und ich bin aber da gehockt und gesagt, du, ich glaube, ich gehe heute Abend durch am Bibel- und Gebetsabend. Ist es okay? Und sie sagt, ja, natürlich, klar, gar nicht so. Und nachher bin ich an dem Abend trotzdem da gegangen und ich weiß jetzt nicht, was Gott genau mit dem wird machen, dass ich an dem Abend da gewesen wäre, keine Ahnung, aber es ist für mich auch wieder so ein Beispiel, oder es ist für mich so der Moment, einfach, dass wir offen sind, was Gott wird machen in unserem Leben. Und dass wir nicht einfach unsere Pläne haben und vielleicht unsere Strukturen und ja, ich habe jetzt mir das Buch und das ziehen durch, sondern dass wir auch offen sind, was wird Gott auch. Und jemand hat mal so gesagt, er fragt sich mich so, wie kann gerade Reich Gottes gebaut werden? Und wie kann ich gerade Reich Gottes bauen? Und eigentlich geht es doch um das in unserem Leben, dass wir uns fragen, hey Gott, wie kann gerade dein Reich heute durch mich gebaut werden? In dem Moment, oder was willst du gerade von mir? Oder was ist gerade dran? Und dass wir dann wirklich offen sind für das, was er uns gerade einfach aufs Herz legt. Und dass wir das dann wirklich auch machen. Und Gott kann einen riesen Segen schenken einfach durch solche Situationen.
Danke vielmals, Thomas, dass du bereit bist, uns da drin jetzt zu nehmen. Und es ist auch wertvoll, oder, wenn man sich auch Anteil gibt. Und wir sehen jetzt auch, das ist jetzt nicht irgendwie, wow, ich weiß nicht, es war mega riesig, aber es fängt ja dort an. Und wenn wir so dranbleiben, dann kann er auch steigern. Und ich habe letztens im FGCH einen Artikel drin, also einen Bericht drin, von Michi Dufner. Und der hat da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Übung als mir. Und ich möchte das euch kurz, vielleicht haben Sie es gelesen, die einen. Er war unterwegs mit dem Auto und wollte auch die Kreuzung links abbiegen. Und dann hat er so einen Impuls bekommen, so einen Gedanken, nein, jetzt fährst du gerade aus zur Body. Und er hat sich da schon öfter mal auch, hat er so Impulse gehabt, er hat gemerkt, das war von Jesus, habe ich es gesehen, und er hat wie gedacht, ja, puh, was soll ich bei der Body? Ich muss eigentlich nicht an Body. Und dann hat er gefunden, ja gut, okay, dann fahre ich halt geradeaus. Und er hat übrigens dann müssen die Spur wechseln und auf den Verkehr ist gesehen, hinten haben sie gehupet, wie blöd. Er hat gesagt, okay, dann hupen sie halt. Also er hat eigentlich alle Grund gehabt, zum links abbiegen. Und er hat dann wie gesagt, oder, sein ein Leitgedanke von ihm ist der, wo im Johannes 2, Vers 5 steht, das heisst, wo Maria zu den Dienern sagt, beim Hochzeit von Kanaan, alles, was er euch sagt, das tut. Das ist so ein bisschen sein Grundgedanke. Und dann ist er zur Body rausgefahren Und es war nichts vom Parkplatz. Er dachte, ja, ich habe schon gedacht, aber ja noch. Er schreibt ihm da, er würde lieber etwas wagen und es käme nichts dabei raus, als er mache nichts und im Glauben schlafe rein. Und dann nachher will er wieder abfahren und im Rückspiegel sieht er plötzlich ein Kind mit einem roten Pulli und schaut im Rückspiegel, hey, das ist ja mein Sohn. Was machst denn du da? Und dann ist der Sohn zu ihm gekommen, Papi, wieso hast du es gewusst? Und er, ja, wieso habe ich was gewusst? Ja, er hat das Abo vergessen bei dem Bus und hat niemanden gefunden, der ihn heimtöge. Und jetzt hat er einfach da gesehen und hat gebetet, Jesus, hilf du mir jetzt, dass ich heimkomme. Und hat einfach gewartet. Jetzt kommt der Papi und holt ihn. Papi, wieso hast du es gewusst? Hey, was das für eine Glaubensstärke war, für beide, ja, für den Bub vor allem. Weil der Vater offen war für Impulse, sich führen zu lassen. Und das finde ich mega. Das finde ich echt cool. Ich meine, nicht immer, wenn man einen Gedanken hat, ist der von Jesus. Das ist schon klar. Aber in dem Fall war es offensichtlich gewesen. Und da bin ich auch ein bisschen dran. Ich bin noch viel weniger weit. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen uralte Unterlagen so ein bisschen gesichtet und zum Teil vorgeschossen. Und da bin ich auf meine Kampfunterlagen gestossen. Von der reformierten Kirche von Rütti, von 1900, letztes Jahrhundert. Und ich habe gestaunt, wie evangelistisch die waren. Ich dachte, ui, ich glaube, ich habe denen zum Teil Unrecht da. Der redet mit der Kirche. Die haben ja, das war mega evangelistisch. Und da habe ich auch gefreut. Ich war ja völlig zu dort in dem Alter. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Und da hatte ich auch so einen Impuls gehabt. Ich dachte, jetzt könntest du doch an den Pfarrer ein Mail schicken und sich bedanken. Und den Pfarrer habe ich schnell herausgefunden dann über das Internet und dann habe ich ihm ein Mail geschickt und so. Und ich sage jetzt auch Pastor. Und der hat mega Freude gehabt. Und ich habe gefunden, es war jetzt keine Glaubenstat gewesen. Aber ich finde, dort fängt es doch irgendwo an. Dass mir Jesus zeigt, Jesus, wenn du mir etwas zeigst, ich bin offen. Ich möchte verfügbar sein. Und das würde ich auch weiterhin. Ich möchte lernen, auch da zu wachsen in dem hinein. Und denken wir doch aber auch grösser im Glauben. Oder dass wir nicht nur so Kleinigkeiten, oder, aber dass wir schon darüber rausgehen. Weil die Bibel ist voll von krassen Beispielen. Beispiele, wo Leute etwas erlebt haben, wo man nicht einfach so erklären kann. Und wenn das bei uns eigentlich fast nicht vorkommt, müssten wir uns eigentlich hinterfragen. Weil es wäre eigentlich normal von der Bibel her. Und dann kommen wir zum zweiten Gruppe, zum Waffenträger von Jonathan. Er ist für mich der Inbegriff vom Vertrauen. Er hat gesagt, du, wer willst du eigentlich auch predigen oder soll ich predigen? Die Konkurrenz kommt früh dort, das ist unglaublich. Ja, ist schon gut, wenn sie etwas zu sagen hat, ist schon gut. Das ist halt eine Missionarsfamilie, man sieht es dort, oder? Der Angehende. Also, der Waffenträger sagt zum Jonathan, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin. Siehe, ich warte auf dich, bis du zurückkommst. Ganz treu. Nein, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Was für ein Vertrauen, das er am Jonathan seinem Glauben entgegenbringt. Er hat ja die Sache selber nicht angezettelt. Ich denke, er hat eigentlich keinen Impuls gehabt von Gott, das zu machen. Aber er ist mitgegangen. Und er hat am Jonathan seinem Glauben vertraut und somit auch seinem Gott, dem Gott vom Jonathan. Und wisst ihr, solche Leute sind Gold wert. Wir wüssten ja nicht, wie es rausgekommen wäre ohne den Waffenträger. Wie viel Gutes im Reich Gottes passiert, weil es solche Waffenträger gibt, die einfach mitgehen, die unterstützen, die sagen, tu alles, was du vorhast, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und das ist auch Leben im Glauben. Das ist Leben im Glauben pur. Das Netzwerk Schweiz hat vor 2 Jahren eine grosse Glaubenstat initiiert. Das Musical Evangelisation Live on Stage. Das hat budgetiert 140'000 Franken gekostet. Und sie haben gesagt, wir übernehmen die Defizitgarantie. Ein riesen Wagnis. Man hat ja keine Ahnung, wie es rauskommt. Es war das erste Mal, dass etwas durchgeführt wurde in der Neuzeit. Und es hat dann 13 Gemeinden gehabt, die gesagt haben, wir helfen mit im Zürcher Unterland. Wir sind mit dir in allem, was du vorhast. Gang nur. Und es ist ein grosser Segen geworden. Es sind ja viele von uns dabei gewesen. Über 100 Leute sind zum Glauben gekommen. Und ich denke, dass viele oder vielleicht auch die meisten davon uns wirklich echt waren. Wir sind wie Jonathans gewesen, Waffenträger, die mitgegangen sind, die mitgetragen haben. Übrigens, das Musical ist dann viel teurer geworden als 140'000 und es hat trotzdem einen positiven Abschluss gegeben. Vielleicht bist du nicht der Initiative-Typ wie der Jonathan. Und du fühlst dich überfordert, wenn du den Eindruck hast, jetzt müsste ich etwas initiieren. Musst gar nicht. Es gibt auch den Waffenträger. Es gibt Waffenträger, die so viel bewegen können, indem sie im Vertrauen mitgehen. Indem du zum Beispiel vielleicht deiner Leitung oder der Leitung den Rücken stärkst und sagst, hey, ich bin mit dir. Ich bin mit euch. Ich habe etwas Neuem drin. Auch wenn es menschlich unsicher ist. Und das ist ja das, was uns nicht im Blut liegt. Wenn etwas nicht sicher ist. Und wir sind ja richtige Schweizer, leben in der Schweiz. Ich befürchte, wir erleben viel weniger Gottes Wirken als damals in der ersten Gemeinde, weil wir zu sehr geübt sind, auf unseren Verstand zu hören. Ich meine, der Verstand ist schon da, dass er gebraucht wird, aber er ist nicht zuvorderst, sagt der Sprüche 5, Vers 3. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und ich denke, das müssen wir manchmal wirklich uns wieder durchbuchstabieren. Aber wagemutige Glaubensschritte sollen wir nur machen in enger Anlehnung zu Jesus. Also nicht einfach, ja, ich glaube, und dann rennst du mal los und kommst über die Klippe. Oh, bist du doch nicht gewesen. Also, so ist es nicht gemeint. Wir sollen einfach darauf losrennen, sondern, dass wir eng bei Jesus bleiben und uns von ihm leiten lassen, auch wenn es menschlich gesehen unsicher ist, vom Verstand her. Und dann kommt noch die dritte Gruppe, ist der Saul und seine Leute. Der Saul war passiv, ist unter einem Baum gelegen, akzeptiert den Ist-Stand. Und dort unter dem Granatöpfelbaum war es ja viel gemütlicher als dort, wo der Jonathan war. Wer das anfängt, also gemütlich werden, zurücklehnen, der macht nicht das, was wichtig ist. Weil wir reden ja von dem, was wichtig ist. Und wichtig ist jetzt im Blick auf den Saul, da hat Kampf geherrscht. Und bei uns herrscht geistlicher Kampf. Und es ist nicht gedacht, dass wir es uns gemütlich machen als Gläubige, als Christen, sondern dass wir in den Kampf eingreifen, dass wir drin sind. Weil jeder, der das anfängt, sich so gemütlich machen, der hat auch schon verloren. Der hat schon verloren. Jeder, der zu Gott gehört, ob er das will oder nicht, hat einen erbittlichen Feind. Und das sagt die Bibel, das ist der Satan, der Teufel, der Widersacher von Gott. Und jetzt können wir es noch so toll einrichten, der Feind ist da und der will uns stumm machen. Der will uns aus dem Gefecht setzen. Und ein Mittel, das in unseren Breiten gerade sehr verbreitet ist, das ist, dass er uns geistlich einschlafen lässt. Dass wir uns mehr Sorgen machen über die Farbe vom Teppich in der Gemeinde, wenn wir einen hätten, oder irgendwie über weiss ich was, und die Köpfe einschlafen wegen dem, aber über die Menschen, die ewig verloren gehen, vor unserer Haustür, neben unseren Nachbarn, haben wir noch nie gestritten darüber. Kaum mal brüllt. Das ist geistlicher Kampf. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass wir schon wissen, dass geistlich, dass die Lage so ist, dass wir geistlich kämpfen. Aber irgendwie machen wir es gleich nicht so. Und ich habe auch den Eindruck, dass man manchmal meint, wenn ich nicht so einhaken, nicht so mitziehen, mitfighten, es hätte noch genug andere, die das machen können, die begabter sind. Gott schickt dann schon jemand anderes. Und ich habe schon so manchmal erlebt, dass Gott niemand anders geschickt hat. Und der Platz ist leer geblieben, das Loch in der Mauer war, es ist weniger Segen entstanden. Gott wirkt durch uns. Und je mehr wir uns angeben, desto mehr kann er wirken. Nicht, weil er auf uns angewiesen wäre, sondern weil er will. Er will es durch uns machen. Interessant finde ich auch, dass der Jonathan seinem Vater nichts gesagt hat von dieser Aktion. Der ist einfach gegangen. Warum echt das? Warum hat er echt nichts gesagt? Wie hätte echt der Saul reagiert? Als fürsorglicher Vater. Ich weiss nicht, was es war, aber gleich, der hat euch nicht gesagt, hey, bist du wahnsinnig, sicher nicht. Das ist Selbstmord, was du machst, du bleibst da. Und der Jonathan hat nicht wollen, sich vom Unglauben zurückhalten lassen. Der hat wollen gehen. Und an dem Punkt können wir ganz viel Gutes bewirken. Wenn wir Vorschläge nicht immer gerade versenken, Vorschläge, die andere machen, es geht sowieso nicht. Hey, das kannst du gerade vergessen, sicher nicht. So schade, wenn wir so mutige Glaubensaktionen wie abklemmen durch Unglauben, vielleicht auch durch Angst oder durch Misstrauen. Wisst ihr, ich habe das Anliegen, dass in unserer Mitte immer mehr die Stimme vom Glauben laut wird und die Stimme vom Unglauben leislich. Was immer das dann konkret heisst. wenn jemand eine Idee äußert, sollen wir sie geistlich prüfen und sagen, Herr, willst du da etwas machen? Ist das etwas, was von dir kommt oder nicht? Soll ich da mitgehen? Und dass wir einmal grundsätzlich ermutigen, das Klima von der Ermutigung schaffen für neue Gedanken, für neue Ideen. Geht zum Beispiel auch gegenüber einem Ehepartner. Das ist enorm. Dass wir nicht gerade etwas wegwischen, sondern helfen, mal etwas durchzudenken. Fragen stellen, durchzudenken. Auch wenn wir vielleicht kritisch sind, muss ich es nicht gerade sagen. Und plötzlich merken wir, hey, nein, der hat etwas. Oder nein, wir merken, das ist wahrscheinlich doch nichts. Aber dass wir nicht gerade den Winzersegel ausnehmen, das wirkt nämlich eine gute Entwicklung ab. Und das Gleiche gilt ja auch für unsere Kinder. Wir Eltern wissen ja sowieso meistens besser, was gut und richtig ist, oder? Und manchmal haben wir ja recht. Und wir können ja jemanden abschätzen, was funktioniert und was eine Schnapsidee ist. Und auch wenn wir recht haben, es ist gleich nicht gut, wenn wir ständig dann ihnen ja, das machen, weil es hemmt sie. Und so erleben sie viel weniger, dass Gott etwas durch sie tut. Wir haben ja vor etwa anderthalb Jahren haben wir es gehabt, dass zwei Kinder aus unserer Gemeinde, zwei Siebenjährige, haben die Idee gebracht, dass wir sammeln für Erdbebenopfer. Und dann haben sie angefangen, die Gummibändeli machen und viele Kinder aus der Gemeinde haben mitgeholfen und eine Gummibändeli-Versammlung und sie haben verkauft und gemacht und sie haben über 1'000 Franken gesammelt. Und das ist denen Leuten zu gut gekommen, die kein Heim mehr hatten, kein Zessen mehr hatten. Es hat wahrscheinlich keiner von uns Erwachsenen hat den Impuls gehabt, nehme ich jetzt mal an, aber zwei Siebenjährige. Und es ist gut, haben wir sie machen lassen. Wir müssen nicht immer alles machen lassen, das wollte ich mit dem nicht sagen, aber nicht schnell gehen, dazwischen gehen. Und dann haben wir noch die vierte Gruppe, die ängstlichen Soldaten, die sich im hintersten Loch versteckt haben. Sie sind erst aus den Löchern gekrochen, wo der Sieg schon fast festgestanden ist. Wo die Philister geflüchtet sind, da sind sie nicht rein. Ja, wir gewinnen, Gott ist hinter uns, wir haben es immer gewusst. Hey, das ist nicht Leben aus dem Glauben. Das ist Leben aus dem Schauen, Leben aus der Absicherung, Leben aus dem Verstand. Die vier Gruppen. Zu welcher von diesen vier Gruppen möchtest du gehören? Zu welcher Gruppe? Ich möchte bei den ersten beiden dabei sein. Es muss immer der erste sein, der zweite ist auch okay für mich. Manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht immer initiativ sein muss. Aber ich möchte bei den ersten beiden dabei sein. Und du? Wisst ihr was? Ich habe extra nicht gefragt, wo gehörst du dazu? Aber Gott kann uns auch verändern. Gott kann aus dir einen Jonathan machen. Oder einen Waffenträger. Und er kann helfen, dass wir einen Sieg erleben können. Weil Jesus ist der Sieger. Es wäre also nicht atypisch, wenn wir den Sieger leben in unserem Leben, ganz persönlich. Das wäre eigentlich normal, weil der da innen. Der Christus, der ist der Sieger. Wo er am Kreuz gehangen ist, hat er für dich und für mich den Sieger errungen über die Sünde. Über diese Sünde hat er den Sieger errungen, der uns manchmal noch gefangen nehmen will. Er hat den Sieger errungen über den Tod und über den Teufel. Und er hat das bewiesen, wo er verstanden ist. Und jetzt will er dir Anteil geben an diesem Sieg, indem wir ihm unsere Schuld bringen. Die Schuld ist der Rand von Gott, können wir ihm bringen und er nimmt uns die Schuld weg. Und wenn wir ihn bittet, dass er uns Wohnung nimmt, dann kommt das Leben vom Sieg in uns rein. Und wir können jetzt üben, Leben im Glauben und auch Sieg erringen. Ich denke, wir sollen noch viel mehr uns versuchen, vor Augen zu führen, dass der Sieg von Jesus errungen ist. Wie ermutigend für uns, wenn wir das erleben. Und wir ermutigen für unsere Kinder, wenn sie das erleben. Das heisst jetzt übrigens nicht, dass man keine Angst darf haben. Sagt, was bin ich doch manchmal für ein Angsthase? Echt. Manchmal vor einem Telefon, da könnte man meinen, es wird mir der Kopf abzehrt. Letztens hat mich der Redakteur vom fvg.ch gefragt, ob ich für einen Artikel schreibe. Und ich dachte, ui nein, wieso muss er jetzt gerade mich fragen? Wer liest sich das alles? Wie viele Theologen lesen das? Und ich tue mich gar nicht gerne exponieren, eigentlich. Und ich habe dann gedacht, okay, ich überlege mir mal, ob ich eine Idee habe. Und wenn ich eine habe, dann gebe ich ihm eine Zusage. Also Leben in der Absicherung, merkt ihr das? Und der Witz war ja, ich war gerade am Schreiben von dieser Predigt hier. genau die Predigt war das Thema, Leben im Glauben. Und ich sichere mich ab, da, so hasenfussmässig. Und der Redakteur hat mich dann meinen Glaubensmut so ganz liebevoll hinterfragt. Und ich habe gesagt, ja, hast ja recht, ich mache es ja. Auch ohne Idee. Ich bin übrigens immer noch nicht ganz sicher, was ich mache. Ich habe noch ein bisschen Zeit, vielleicht mache ich sogar gerade das für heute Morgen, ich weiß es auch noch nicht. Ich habe geschrieben, ohne Challenge wird es so langweilig. Und wisst ihr, das ist genau richtig. Ohne Herausforderung wird es langweilig. Ohne Herausforderung wird dein Glaube langweilig. Und wisst ihr auch warum? Weil du brauchst ihn gar nicht. Wenn du in der Absicherung lebst, brauchst du keinen Glauben. Dann ist es kein Glaubensleben mehr, dann ist es irgendein anderes Leben, aber kein Glaubensleben mehr. Also wir brauchen die Challenge, die Herausforderung immer wieder. Und manchmal gibt es Gott ein bisschen einen Schutt in den Arsch. Entschuldigung, das war ein bisschen dreckig gewesen, dass wir ein bisschen etwas machen und dann erleben wir es wieder. Aber wir müssen manchmal nicht immer auf den Ging warten. Machen wir doch selber. Gehen wir selber. Ein Glaube, der nicht gebraucht wird, kann nicht begeistern. Auf jeden Fall, was ich weiss und auch gelernt habe, wieder neu, Gott kann auch Angsthasen brauchen. Das ist einer bei mir. Und wenn sich Angsthasen immer wieder aus der Decke hervorwagen, dann wird aus so einem Angsthasen plötzlich nur ein Hase ohne Angst und mit der Zeit ein Mutiger. Oder? Also das ist effektiv möglich. Wir haben also gesehen heute Morgen, wichtig ist Leben im Glauben. Wir brauchen Jonathans, die mutige Glaubensaktionen initiieren. Er konnte nicht das ganze Heer in den Krieg führen, aber das, was er konnte, hat er gemacht. Irgendwo um eine Ecke von dem empfindlichen Heerlager hat er ein Gefecht angezettelt. Wir brauchen treue Waffenträger, die sagen, hey, ich bin dabei, ich unterstütze dich, ich komme mit. Ich will nicht der Leiter sein, aber ich bin dabei. Wir brauchen Ermutiger, die anderen helfen, etwas zu wagen mit Jesus. Etwas abchecken, ist da eine offene Tür. In 5 Wochen findet ein Anlass statt, der nur zum Sieg führen kann, wenn wir den vorbereiten im Glauben und durchführen im Glauben. Das ist die evangelistische Vortragsreihe, die wir schon gehört haben, Impuls fürs Leben. Flyer liegen auf und ich möchte euch so fest das Herz legen, dass ihr da einklinkt. Ja, es hat ja so viele andere, die ihr könnt und ich habe gerade ein bisschen viel los. Und schaut, wir haben eigentlich wahrscheinlich alle irgendeinen Grund, dass wir es nicht einklinken können. Irgendetwas ist immer. Und jetzt haben wir noch so viel Zeit, jetzt haben wir 5 Wochen Zeit, haben wir noch, um mit Leuten Kaffee zu trinken, um Beziehungen auffrischen, um jemanden zu fragen, kommst du zusammen bösteln oder gehen wir spazieren mit dem Hund oder irgendetwas zum Beziehung leben. Wir haben noch Zeit. Wisst ihr, jetzt haben wir noch Zeit. Aber bald nicht mehr. Und darum möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Tönt euch doch jetzt überlegen, vielleicht heute Nachmittag, wann könnte ich zugehen, wann könnte ich zum Kaffee einladen. Übrigens, man kann ein Fleisch mega gut zum Morgen essen, wer die Möglichkeit hat. Man kann irgendwo, keine Ahnung, ich habe Ideen. Aber wenn wir es jetzt nicht machen, dann macht es Ratsch. Und die Vortragsreihe fängt an und ich habe mich nicht je geknündelt. Wisst ihr, vielleicht habt ihr letztlich niemanden, den ihr mitnehmen könnt, weil niemand reif ist. Aber wenn ihr es probiert habt, ist okay. Aber mega schade, wenn wir es gar nicht machen. Wir probieren es gar nicht. Ich möchte euch so Mut machen, helft mit, dass wir erleben können, wie Gott etwas tut in unserer Mitte. Und wie wir eindrückliche Siege miteinander erleben und uns daran freuen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du so gross bist. Wir haben es auch gesungen heute. So gross und es kommt so nicht auf uns darauf an, von der Größe her, was wir können, wie mutig wir sind, aber es kommt einfach darauf an, dass wir da sind, dass wir verfügbar sind und glauben. Und ich wünschte mir, Herr Jesus, dass du uns hilfst, uns nicht mehr brauchen zu lassen, dass du uns Sachen vor Augen zeigst, was jetzt könnte dran sein, eben so Impulse von dir. Mach uns bitte Mut, gib uns Erlebnisse, die uns Mut machen und wo du kannst zum Zug kommen, wo deine Ehre wächst, wo dein Reich wächst. Ich bitte dich so fest jetzt für alle, die da sind, gib uns doch in der nächsten Zeit so die Möglichkeit, so unsere Impulse wahrzunehmen und zu sagen, Jesus, wenn das von dir ist, dann zeig mir es jetzt, dann will ich das jetzt machen. Und dass wir einfach uns darauf freuen, dass du ein lebendiger Gott bist, ein alltäglicher Gott. Danke vielmals. Du weißt, wo wir stehen, was wir können und was nicht. aber es kommt auf dich drauf an.